Herzlich willkommen beim Anarchistischen Radio, jeden Sonntag auf Radio Orange in Wien und jeden Donnerstag auf Radio Helsinki in Graz. Diese Sendung ist vorproduziert. Ich lese heute ein paar Ausschnitte aus dem Buch Befreiung von Geld und Eigentum und warum das noch lange nicht reicht. Dazu erstmal der Klappentext zu dem Buch. Ich fange an. Die allgemeine Krise des Kapitalismus macht es notwendig, sich einerseits über die herrschende Ordnung und andererseits über Alternativen dazu auseinanderzusetzen. Diese Krise reicht von der Zerstörung der ökologischen Lebensgrundlagen über die massiven Angriffe auf die Menschen im globalen Süden, den patriarchalen Backlash, die zunehmende Militarisierung zur blutigen, in Anführungszeichen, Verteidigung dieser Ordnung bis zur immer stärkeren Hinwendung zu religiös-fundamentalistischen und rechtsradikalen Kräften. Dieses Buch ist ein Versuch, eine radikale Kritik des Bestehenden mit vergangenen, praktischen, theoretischen und literarischen Utopien einer Gesellschaft jenseits von Geld und Eigentum zu kombinieren, um eine eigene, offene Utopie zu entwerfen. Vom theoretischen, in Praxis geerdeten Ansatz her wird im Buch vor allem von anarchistischen, feministischen und ökologischen Ansätzen aus auf die herrschende Realität geschaut und diese interpretiert. Besonders verbunden ist das AutorInnenkollektiv anarcho-kommunistischen, anarcho-feministischen und radikal-ökologischen Ansätzen. Soweit der Klappentext. Dann gibt es noch ganz vorne im Buch einen Brief an die LeserInnen. Liebe LeserInnen, du hältst eines der 6 Bände des Gesamtwerkes Befreiung vom Geld und Eigentum und warum das noch lange nicht reicht in den Händen. Geschrieben wurde es in einem 2010 begonnenen Diskussionsprozess in der Theoriegruppe des Bremer Umsonstladen-Kollektivs. Die konkrete Arbeit zu dem Buchprojekt begann 2016. Herstellung und Verbreitung der Bücher werden von Dutzenden rebellischen Menschen an selbstverwalteten Orten verwirklicht. Die ersten Druckwerke werden ab Januar 2020 in Wien und Basel produziert. Um die Jahreswende wurden Band Nummer 1 und Nummer 2 in einer Auflage von 400 Stück gedruckt. Alles unbezahlbare, unbezahlte Arbeit. Um unserer Utopie von einer Welt ohne Geld und Eigentum näher zu kommen, verzichten wir bewusst auf staatliche Förderungen und kommerzielle Vertriebswege. In solch einer Welt sind wir ja leider noch nicht angekommen, darum brauchen wir noch Geld, um die Kosten für die Produktion der übrigen 4 Bände zu zahlen. Fixe Preise soll es nicht geben, aber wir vertrauen darauf, dass eure Beiträge zumindest unsere Produktionskosten von insgesamt rund 7.500 Euro decken werden. Und selbstredend freuen wir uns auf jegliche, auch großzügige Spenden. Dann wird angegeben, wo dahin gespendet werden kann. Förderverein Soziales Zentrum Bremen e.V., Verwendungszweck Buchprojekt. Genau, das kann auch nachgelesen werden auf dem Blog, dieser Spendenaufruf. Und zwar auf dem Blog, der auch auf dem Blog vom A-Radio verlinkt sein wird, a-radio.net. Genau, der Blog heißt Befreiung vom Geld und Eigentum, klein und zusammengeschrieben, .blackblocks.org. Und da gibt es auch eine E-Mail-Adresse, an die eins schreibt.
Presenciei tudo isso dentro da minha família. Mulher com o olho roxo, espancado todo dia. Eu tinha uns 5 anos, mas já entendia que mulher apanha se não fizer comida. Mulher oprimida, sem voz, obediente. Quando eu crescer, eu vou ser diferente. Eu cresci pra ser Carol bandida. Represento as mulheres, 100% feminista. Eu cresci pra ser Carol bandida. Represento as mulheres, 100% feminista. Represento a Coutune, represento Carolina, represento Dandara e Chica da Silva. Sou mulher, sou negra, meu cabelo é duro, forte, autoritário, às vezes frágil. modo opressão. Abaixa sua voz, abaixa sua mão. Mais respeito. Sou mulher destemida, minha marra vem do gueto. Se estavam querendo peso, então tome esse dueto. Desde pequenas aprendemos que silêncio não soluciona. Que a revolta vem à tona, pois a justiça não funciona. Me ensinaram que éramos insuficientes. Discordei, pra ser ouvida o grito tem que ser potente. Eu cresci. Prazer, Carol Bandida. Represento as mulheres 100% feminista. Eu cresci. Prazer, Carol Bandida. Represento as mulheres 100% feminista.
Eigentum als Grundlage des Patriarchats. Eigentum bedeutet immer, dass etwas individuell oder kollektiv oder durch einen Staat angeeignet wird. Eigentum schließt aus. Es raubt den Menschen die allgemeine Verfügung und Kontrolle. Die frühesten Formen des Eigentums, die entstanden, waren das Eigentum an Vieh und an Frauen zu Beginn der patriarchalen Herrschaftsgeschichte. Raub, Mord, Entführung und sexualisierte Gewalt begründeten das erste Eigentum. Die frühen Sklavinnen in Mesopotamien waren, abgesehen von Kindern und Jugendlichen, weiblich. Das Schriftzeichen für Sklavin war eine Kombination aus den Zeichen Vulva und Berg, Hügel. Die heutigen, auf Herrschaft und Konkurrenz aufgebauten Gesellschaften sind also nicht, wie es vielen erscheint, schon immer gewesen. Patriarchale Strukturen sind weder natürliche, übergeschichtliche Bedingungen noch unüberwindbare Herrschaftsverhältnisse. Die historisch älteren matriarchalen Gesellschaften belegen das durch ihre Existenz. Aber das Konzept eines sich selbstverwaltenden Gemeinwesens ohne Privateigentum, ohne Herrscher, ohne Bürokratie, ohne Trennung in Exekutive und Legislative, ja ohne gesetzgebende und ausführende Organe irgendwelcher Art ist dem heutigen Wissenschaftler, der in einer Klassengesellschaft aufgewachsen ist, offenbar schwer begreiflich. In reinen Hirtenkulturen in den Steppengebieten, in denen Männer wichtige ökonomische Positionen hatten, entwickelten sich in ökologischen Krisensituationen später Anfänge des Patriarchats. In Europa scheint sich die patriarchale Ordnung in weiten Gebieten während der Bronzezeit durchgesetzt zu haben. Zerstörungen von Siedlungen und Tod durch Waffeneinwirkung nahmen drastisch zu. Das Patriarchat zerstört das solidarische Verhältnis zwischen den Menschen des Clans. Stattdessen schafft es die Orientierung auf den herrschenden Clanchef, den Beginn der Vereinzelung durch die Schaffung der patriarchalen Familie und den Beginn der psychischen Zerstörung der Menschen. Die früh patriarchalen Kelten Irlands zum Beispiel gaben vor dem Hintergrund der Angst vor matriarchaler Gewalt, projiziert auf die Macht der erziehenden Mutter, die Kinder der Adligen im Alter von 5 Jahren in Pflegefamilien. Für die Kinder bedeutete die Trennung auf jeden Fall einen schweren traumatischen Vertrauensbruch. Bei den Jungen wurde das Trauma mit der Orientierung auf Stärke und Herrschaft überdeckt. Ihre Ausbildung mit Holzwaffen und ihre Erziehung zur Rolle als Helden begann. Als Jugendliche lebten sie in Kriegerbanden, um sich im Konkurrenzkampf nach innen und im kriegerischen Konflikt nach außen durchzusetzen. Aktuelle Erfahrungen mit Kindersoldaten in Kriegen, Bürgerkriegen und zerfallenen Staaten zeigen deutlich die daraus resultierende gesellschaftliche Problematik auf. Patriarchale Herrschaftsformen haben sich im Laufe der Geschichte massiv gewandelt. Das Eigentum aber blieb immer ein zentrales patriarchales Herrschaftsverhältnis. Das Patriarchat ist die älteste Herrschaftsform. Menschheitsgeschichtlich sind Patriarchat und Eigentum trotzdem recht jung und wurden in großen Teilen der Welt erst mit der Kolonialisierung nach und nach durchgesetzt. Das Patriarchat ist auf engste mit anderen Herrschaftsformen verwoben. Es ist somit kein Hauptwiderspruch. Jeder Versuch, das Patriarchat innerhalb der herrschenden Gesellschaft abzuschaffen, kann nur zur Integration und zur Stabilisierung der herrschenden Verhältnisse führen. Bis zur zweiten industriellen Revolution, dem Fordismus, blieb Eigentum im Wesentlichen das Privileg einer kleinen gesellschaftlichen Oberschicht. Der Massenkonsum, die ökonomische Basis des Fordismus, führte in den kapitalistischen Metropolen zu einer starken Ausdehnung der Zahl der EigentümerInnen. Der Eigentumserwerb durch den Kauf von zum Beispiel Fernseher, Auto, Eigenheim bewirkt eine stark bürgerliche Bindung an das Herrschaftssystem. Diese wird mit Freiheit durch Konsum gleichgesetzt. Diese Form des Eigentums ist aber gerade aus der Logik der Profitmaximierung und mittels Ausschluss vom Eigentum an Produktionsmitteln entstanden. Die vierte industrielle Revolution, das Zeitalter der digitalen Revolution, weitet einerseits den Konsum aus, untergräbt aber gleichzeitig den Massenkonsum. Einerseits kann die Einführung neuer Produkte mit der Rationalisierung von Arbeit nicht Schritt halten. Andererseits stößt der Kapitalismus an seine ökologischen und sozialen Grenzen. Das Auto und das Eigenheim sind bereits wieder auf dem Weg, auch in den Metropolen ein Privileg weniger zu werden. Eine Folge einerseits der Produktivkraftentwicklung der dritten industriellen Revolution und andererseits der Erfolge der institutionalisierten bürgerlichen Frauenbewegung ist auch, dass die Geschlechterverhältnisse sich zu verändern scheinen und damit die Geschlechterordnung gestört wird. Darauf ist zu antworten, Zitat, wir halten es für einen Trugschluss und einen gefährlichen politischen Fehler zu glauben, das Patriarchat löse sich auf. Zitat Ende. Auch die bürgerliche Familie war und ist ein Hort patriarchaler Herrschaft. Bis heute ist in der Familie körperliche Gewalt durch den Patriarchaten nicht ungewöhnlich. Biografien zeigen, dass es Anarchisten gibt, die öffentlich die Überwindung von Herrschaft anstreben und zu Hause prügeln. Eine utopische Gesellschaft, die das Eigentum überwunden hat, braucht auch seine Verteidigung durch die zahlreichen bis heute entwickelten Herrschaftsmechanismen nicht. Nicht automatisch verschwunden sind damit aber die Angst vor und der Hass auf Frauen oder auf sexuell nicht eindeutig zuordnenbare Menschen und daraus resultierendes sexistisches Verhalten. Zur Entstehung und Durchsetzung des Patriarchats. Der Prozess der Durchsetzung patriarchaler Herrschaft dauerte viele Jahrtausende. Er verlief nicht linear. Es wird kaum jemals genau rekonstruierbar sein, wie sich dieser Prozess im Einzelnen in den verschiedenen Regionen abspielte. Patriarchale Kulturen haben eine wirtschaftliche Basis, die immer Eigentum sowie Reichtum und Armut kennt. Historisch war das erstmals mit der Neolithischen Revolution möglich. Vorher produzierten die Menschen keine nennenswerten Überschüsse, die angeeignet werden konnten. Tatsächlich gibt es auch schon aus dieser Zeit die ersten Nachweise patriarchaler Klassengesellschaften. In den frühen Stadtsiedlungen Anatoliens zum Beispiel in Halandjemi ab minus 10.200 gab es eine kleine Gruppe von Menschen, die besaß, ohne zu arbeiten, und eine große Gruppe, die arbeitete, ohne zu besitzen. Ab dem Jahr minus 7.200 wurde diese patriarchale Klassengesellschaft in ganz Anatolien und auf dem Balkan von einer sozialen Revolution hinweggefegt. 3.200 Jahre lang gab es dort eine herrschaftslose Gesellschaft. Am eindrücklichsten dokumentieren das die gut erhaltenen Funde aus Çatalhöyük. Der erstaunliche Reichtum ließ zunächst auf eine Siedlung der Oberschicht schließen. Der Reichtum, so erwies sich später, war aber gleichmäßig auf alle verteilt. Es gab keine ärmlichen Hütten und keine geschlechtsspezifischen Unterschiede. Die Menschen errichteten weder Tempel als eigenständige Gebäude, noch kannten sie eine Priesterschaft. In jedem Haus aber gab es eine sakrale Zone. Viele Feste mit exzessivem Tanz wurden gefeiert und Kriege waren unbekannt. Die Gesellschaft basierte auf harter Arbeit, die von allen gemeinsam geleistet wurde, und auf Solidarität gegenüber Kranken und Schwachen. Ab dem Jahr minus 4000, nach Einführung eines neuen Pfluges und nach Beginn der Metallverarbeitung, bildet sich langsam wieder individuelles Eigentum heraus. Gegen minus 3000 ist eine als proto-hethitisch bezeichnete Klassengesellschaft voll ausgeprägt. In den europäischen Gesellschaften des minus 5. bis frühen minus 2. Jahrtausends finden sich beide Prinzipien. Die Ursprünge des Patriarchats liegen außer in der Überschüsse möglich machenden neuen Produktionsweise der Jungsteinzeit in den ökonomischen und sozialen Folgen der nacheiszeitlichen ökologischen Erschütterungen der matriarchalen Kulturen. Weder die eiszeitlichen Jagdmethoden noch das eiszeitliche Wissen über essbare Pflanzen konnten unter den neuen Bedingungen das Leben sichern. Während die starke ökonomische Position der Frauen in Garten und Ackerbau die matriarchalen Vorstellungen wieder stabilisierte, wurden diese Vorstellungen durch die starke ökonomische Position von Männern in reinen Hirtenkulturen zerrüttet. Die indoeuropäischen Kulturen waren ursprünglich Hirtenkulturen. Sie haben nahezu identische Worte für Nutztiere, während ihr Vokabular der Bodenbearbeitung sehr unterschiedlich ist. Das patriarchale Prinzip von Führung und Gewalt gewann mehr und mehr an Einfluss. An manchen, meist abgelegenen Orten hielten sich matriarchale Kulturen aber weit länger. In Ausnahmefällen bis in die Neuzeit. Reste erhielten sich sogar in Europa. 1902 galt in Haltern am Nordrand des Ruhrgebiets noch die alte matrilineare Erbfolge. Die Sprache Euskadi des Baskenlandes ist die letzte in Europa noch gesprochene vorindoeuropäische Sprache. Die Entwicklung von Wissens- und Erfahrungshierarchien kann zu Machtausübung führen. Es gibt Hinweise auf Ansätze von Gerontokratie, das heißt die Herrschaft von Alten, in einzelnen matriarchalen Kulturen. Männer erreichten im Durchschnitt ein höheres Alter, was ihnen über die gerontokratischen Strukturen zu Macht verhalf. Auf diesem Hintergrund gibt es die Möglichkeit schleichender Prozesse der Ausbildung von Herrschaft. Die matriarchalen Kulturen können sich dabei von innen her aufgelöst haben. Erich Mühsam und andere Anarchistinnen formulierten eine radikale Religionskritik. Der älteste und bis heute bestbewährteste Weg, Autoritätsglauben zu erwecken, ist die Vortäuschung überirdischer göttlicher Mächte. Zitat Ende. Die Menschen wurden gelehrt, vor diesen Mächten Angst zu haben, sich diesen zu unterwerfen. Bereits einige matriarchale Kulturen kannten Priesterinnen, auf die als Vertreterinnen der Göttin Macht übertragen wurde. Die Entwicklung von Religion wird somit als gleichbedeutend mit der Entwicklung von Herrschaft analysiert. Auch andere existenzielle Probleme sind im Einzelfall aufgetreten. Diese können sowohl innerhalb als auch zwischen matriarchalen Gruppen, zum Beispiel aufgrund relativer lokaler Überbevölkerung oder aufgrund von kleineren ökologischen Katastrophen, zu Konkurrenz und Konflikten führen. So zwang zum Beispiel Moorbildung in Seedfields, County Mayo, Irland, eine große Siedlung aufzugeben. Solche existenziellen Probleme können mehr als nur einen schleichenden Prozess auslösen oder verstärken. Handel fördert die Ausbildung schleichender Veränderungsprozesse. Zitat: In der Tat erscheint der Austauschprozess von Waren ursprünglich nicht im Schoß der naturwüchsigen Gemeinschaften, sondern da, wo sie aufhören, an ihren Grenzen, an den wenigen Punkten, wo sie in Kontakt mit anderen Gemeinwesen treten. Hier beginnt der Tauschhandel und schlägt von da ins Innere des Gemeinwesens zurück, auf das es zersetzend wirkt. Zitat Ende. Die langsame Ausbildung ökonomischer Strukturen mit individuellem Eigentum, das sich nun über die Gruppe oder Einzelne erhebt, können ab einem gewissen Punkt der Entwicklung große Änderungen nach sich ziehen. Der Schutz des Eigentums wurde bald auch institutionalisiert. Der Staat entstand als ein Instrument zur Nutzung durch eine bestimmte Klasse, um den Rest der Gesellschaft gemäß den eigenen Interessen zu beherrschen. Der frühe Stadtstaat mit den städtischen Institutionen von Uruk domestizierte den Menschen. Die primäre Funktion von Schrift war es dabei, die Verwaltung des Eigentums einschließlich des Eigentums an Sklavinnen zu erleichtern. Es gibt die Möglichkeit drastischer Entwicklungen durch einen militärischen Zusammenstoß mit einer bereits patriarchal organisierten Gruppe. In der matriarchalen Zeit, Als die Begriffe Eigentum und Territorium noch unbekannt waren, gab es keine Kriege. Worum hätten sie geführt werden sollen? Krieg ist der wichtigste Faktor für den Aufstieg des Patriarchats. Mit Krieg kann aber nicht der Beginn patriarchaler Kulturentwicklung erklärt werden. Und erst der Stadtstaat war in der Lage, Kriege organisiert und damit gezielt zu führen. Der erste überlieferte organisierte Krieg der Weltgeschichte wurde von Uruk für einen freien Handelsweg zu den Erzlagern im Kaukasus gegen die Stadt Hamukar geführt. Der gesellschaftliche Wandel war aber nicht allein von militärischer Gewalt geprägt. Mindestens ebenso entscheidend für den gesellschaftlichen Bruch scheint die Einführung des von Ochsen gezogenen Pfluges gewesen zu sein. Er nahm den Frauen die alleinige Kontrolle über den Ackerbau. Die Einführung einer patriarchalen Gesellschaft ohne ökonomische Macht der Männer ist einfach unmöglich. Die Entwicklung hin zu einem größeren Überschüsse produzierenden Pflugackerbau machte individuelles Eigentum möglich. Der Ochsenpflug vergrößerte die landwirtschaftlich genutzten Flächen enorm, produzierte einen erheblichen Bedarf an Steinäxten zum Roden des Waldes und war also eng mit den großen Feuersteinminen verbunden. Ab minus 3000 mit der Ausdehnung der Schnurkeramikkultur scheint sich dieser gesellschaftliche Bruch im kontinentalen Nord- und Westeuropa weitgehend durchgesetzt zu haben. Ältere Traditionen wie die Kollektivbestattungen verschwinden. Die Gräber spiegeln deutlich die gesellschaftlichen Herrschaftsverhältnisse wider. Die geschärfte Streitaxt als Kriegswaffe und Statussymbol fand weite Verbreitung. Diese Gesellschaft war auf individuellen, beweglichen Besitz, zum Beispiel Rinder, ausgelegt. In der frühen Phase bis zum Jahr minus 2800 lebten nur eine kleine Gruppe von Schnurkeramikerinnen im Gebiet zwischen Südpolen und Dänemark. In der Folgezeit prägte diese Kultur aber weite Gebiete, von Paris bis Moskau, von Skandinavien bis zu den Alpen neu. Kriegerische Kulturen haben allerdings nicht zwangsweise eine stark ausgeprägte frauenfeindliche Herrschaft entwickelt. Eigentum, Waffen und Kriegerdarstellung prägen zum Beispiel mykenische Fundzusammenhänge. Mykenische Inschriften zeigen eine früh patriarchale Gesellschaft, in der Arbeiterinnen die gleichen Rationen wie Arbeitern zugeteilt wurden, in der Frauen und Männer Land besitzen, in der Frauen zum Beispiel als Priesterinnen höchste gesellschaftliche Achtung gezollt wurde. Mykene war auch eine Gesellschaft, die sehr viele Menschen als Sklavinnen hielt. Wo sich Kriegerkulturen erst einmal entwickelt hatten, bildeten sie ein fast unerschütterliches, sich selbst in einer feindlichen Umwelt reproduzierendes Modell. Die Epen des Homer, niedergeschrieben im minus 8. Jahrhundert, die ersten fünf Bücher Mose des Alten Testaments, niedergeschrieben ab dem minus 12. Jahrhundert, oder die 12 Tafeln des antiken Roms, niedergeschrieben ca. minus 450, porträtieren alle Kriegerkulturen, die auf einer harten Unterordnung der Frauen basieren. Gerda Lehner beschreibt, welche Bedeutung die Einführung der Sklaverei für die Ausbildung patriarchaler Herrschaft hatte. Zunächst gab es nur Sklavinnen, deren Loyalität zum Clan der Sklavenhalter durch die Sorge um die aus Vergewaltigungen hervorgegangenen Kinder gesichert wurde. Gefangennahme nach Kriegen, Schulden oder Strafe für Vergehen werden in mesopotamischen Texten als Gründe für Versklavung genannt. Das Beispiel der minoischen Kultur zeigt, dass auch Kulturen, die nicht von Waffen- oder Kriegskultur geprägt sind und in denen, zumindest in der Oberschicht, ein recht egalitäres Geschlechterverhältnis besteht, Eigentum und Sklaverei kannten. Waffen kommen als Grabbeigaben ausschließlich im letzten Jahrhundert der mykenischen Phase der kretischen Kultur vor. Frauen waren also nicht nur passives Opfer dieses Prozesses. Frauen der sich ausbildenden Oberschicht gestalteten die Durchsetzung patriarchaler Herrschaft vielmehr aktiv mit. Es ging ihnen um ihre eigene Machtstellung. Im Laufe dieses Prozesses gerieten aber auch sie und ihre Machtstellung immer mehr in Abhängigkeit von ihrem Ehemann. Wo Frauen eine eigene Herrschaft über Männer etabliert hatten, wurden diese gynokratischen Herrschaftsstrukturen meist vom militärisch überlegenen Rom zerstört. Sowohl die gynokratischen Herrschaftskulturen auf der Iberischen Halbinsel als auch die aus Westlibyen, so wurde von den griechischen Geschichtsschreibern berichtet, führten Krieg nur zur Selbstverteidigung. Die Sklaverei wird wohl das Ergebnis von sich bedingenden Veränderungen in der Ökonomie, Eigentum und in der sozialen Struktur, Herrschaftsausbildung sein. Die Viehzucht ist vermutlich die Wirtschaftsform, auf deren Grundlage sich die Idee des Eigentums entwickelte. Männer konnten durch Raub ihr Eigentum rasch vergrößern, ihr Eigentum auf geraubte Frauen und Nutztiere ausweiten und damit gleichzeitig ihre Machtposition und auch die ihres Clans stärken. Die Kontrolle weiblicher Sexualität ist für militärisch-patriarchale Gesellschaften von großer Bedeutung. Eine zahlreiche Nachkommenschaft des Clans sichert seine Machtstellung. Die gewaltsame Kontrolle über die Sexualität der Sklavinnen bereitete die patrilineare Familienstruktur vor. Die Sklaverei revolutionierte aber wiederum die Ökonomie und wurde Grundlage von allen sogenannten frühen Hochkulturen und die Ausprägung patriarchaler Herrschaft. Sie führte zu radikalen Änderungen in Bewusstsein, psychologischem Befinden, religiösen und ideologischen Systemen. In Mesopotamien und im antiken Griechenland blieben matriarchale, religiöse Mythen noch lange erhalten. Die Rituale wurden in dieser Zeit von Priesterinnen geleitet. Ob die Ausbildung einer Priesterinnenklasse sich aus den matriarchalen Kulturen heraus entwickelte oder ob die Priesterinnenklasse einen Versuch darstellt, machtvoll auf die Konfrontation mit patriarchalen Kulturen zu reagieren, ist umstritten. Die Durchsetzung patriarchaler Mythologien erfolgte dort erst, nachdem sich die patriarchale Herrschaft in Familie und Stadtstaat klar durchgesetzt hatte. Ganz allgemein tendieren Religionen dazu, politischen Wandel zu überdauern. Eine Kultur, die uns noch Belege für eine scheinbar matriarchale Göttinnenverehrung liefert, kann durchaus schon patriarchal sein. Die patriarchale Familie ist, wo sie sich ausgebildet hat, so mühsam, Zitat, vollendete Verkörperung des Machtgedankens im engen Umkreis Modell von Kirche und Staat, Urform und Inbegriff ausübender und hinnehmender Autorität. Zitat Ende. Für Frauen macht die patriarchale Familie jede Form von Selbstentfaltung zumindest zu ungehorsam, nicht nur gegen den Ehemann. Frauen schaffen andererseits in der patriarchalen Familie für die patriarchale Gesellschaft die Grundlage ihrer Reproduktion durch patriarchale Sozialisation der Kinder. Die Entwicklung patriarchaler Kulturen ging sehr häufig nachgewiesenermaßen eine deutliche Reduzierung der Bevölkerung voraus. Diese ist Ergebnis einer sehr kriegerischen Phase und verweist auf eine sich gegen wichtige Reste matriarchaler Kultur richtende destruktive Phase der patriarchalen Herrschaftssicherung. Beispiele sind sowohl die Zeit vor dem klassischen Altertum in Griechenland als auch die Phase 1 der Eisenzeit in Irland. In Irland wurde diese Phase von einem sehr starken Rückgang der für Ackerbau genutzten Flächen begleitet. Rom entwickelte das erste Massenheer. Zitat, die geradezu industrielle Massenfertigung von Stahl stellte Rüstungen, Speere und Schwerter für bis zu 600.000 Soldaten bereit. Patriarchat ist, wie wir schon in der Entstehungsgeschichte sehen, keine statische Gesellschaftsstruktur. Mit von Werlhoff halten wir es für wichtig, den Zusammenhang zwischen den historischen Stufen der Ausformung des Patriarchats, der Entwicklung und den Stufen ausbeuterischer Wirtschaftssysteme zu untersuchen. Ergänzend wäre zu fragen, welche anderen Herrschaftssysteme diesen Prozess mit beeinflussten. Die monotheistischen, patriarchalen Großreligionen, insbesondere das Christentum und der Islam, waren die treibenden Faktoren, patriarchale Herrschaft auf der ganzen Erde zu verbreiten. Zu Beginn des Kapitalismus wurden patriarchale und rassistische Herrschaft auf einer extrem verschärften Basis neu formiert. Seitdem hat sich patriarchale Herrschaft in engem Bezug auf die Entwicklung kapitalistischer und rassistischer Herrschaft immer wieder neu erfunden. Zitat: Das Patriarchat ist heute eine globale Struktur. In allen Weltgegenden werden Frauen durch Männer unterdrückt. Was sich von Region zu Region unterscheidet, ist der Grad und die Form dieser Unterdrückung. Zitat Ende. Patriarchat sind immer gewalttätige Gesellschaften. Die Erfahrungen der Betroffenen in sehr unterschiedlichen Kulturen, wie in der BRD der 70er oder Indigenas in Guatemala nach 500 Jahren Kolonialismus, sind verblüffend ähnlich. Rosalina Tuyuk, Indigena und Mitgründerin der Nationalen Koordination der Witwen Guatemalas, sagte im Interview, Zitat, wir müssen sehen, dass wir unter einer Militärstruktur leben. In einer solchen Form, dass wir politisch, ökonomisch, militärisch und sozial unterdrückt sind. Fast immer herrscht der Staat über die Männer über die Frauen über ihre Kinder. Und die Kinder schlagen manchmal die Tiere, sei es den Kater, sei es den Hund. Bis dahin geht dieses Herrschen. Zitat Ende. Zum Vergleich ein Text aus einem Kinderlied des Krippstheaters Berlin. Zitat. Der Chef, der brüllt den Krause an, der Krause brüllt den Vati an, der Vati brüllt die Mutti an und Mutti brüllt uns mit uns und wir hauen ab vor Mutti, denn Mutti kuscht vor Vati, denn Vati kuscht vor Krause und Krause kuscht vorm Chef. Wer sich duckt, der fühlt sich mies und ist dafür zum nächsten fies, bis einer kommt, bei dem das nicht mehr zieht. Zitat Ende. Diese Gewalt kann offener und oder versteckter auftreten. Manche Formen von Gewalt gilt als illegal, andere nicht. Aber Gewalt prägt jede patriarchale Gesellschaft. Anarchie leben bedeutet, anzustreben, ohne Herrschaft zu leben. Anarchie als Prozess kann sich nur entfalten, wenn die patriarchale Herrschaft vollständig überwunden ist. Abschnitt vor, der sich, also der ein bisschen kompliziert klingt, aber im Prinzip geht es darum, wie im Kapitalismus die Arbeit in die Tätigkeiten aufgeteilt wurden, die irgendetwas produzieren, was kapitalistisch verwertbar ist, und diejenigen Tätigkeiten, die sozusagen dafür sorgen, dass diese Produktion passieren kann, die sogenannte Reproduktion. Genauer wird das dann auch noch erklärt. Also, die Abspaltung reproduktiver Tätigkeiten im warenproduzierenden Patriarchat. Der Prozess der Abspaltung. Solange die Subsistenzproduktion, Subsistenz ist, wenn Leute ohne auf irgendeinen Markt zurückzugreifen sich selber Sachen herstellen, zum Beispiel indem sie sammeln oder Sachen selber anbauen. Also, solange die Subsistenzproduktion eine große gesellschaftliche Bedeutung hatte, waren reproduktive und produktive Tätigkeiten nicht getrennt. Sie hatten damit für den jeweiligen Haushalt eine große ökonomische Bedeutung, auch wenn sie nicht in Geld gemessen wurden. Dieser Prozess der Zerstörung der Subsistenzökonomie begann in wenigen Staaten in den kapitalistisch fortgeschrittensten Regionen bereits in der frühen Neuzeit, also ab dem Ende des 15. Jahrhunderts, und setzt sich bis heute fort. Kapitalismus hat alle nicht-geldlichen gesellschaftlichen Kontakte geächtet. Zitat: Mit dem Aufkommen des Kapitalismus organisierte sich die Vergesellschaftung der Produktion mit der Fabrik im Mittelpunkt. Diejenigen, die in den neuen Produktionszentren, eben der Fabrik, arbeiteten, erhielten einen Lohn. Die ausgeschlossen waren, erhielten keinen. Frauen, Kinder und Alte verloren ihre beschränkte Macht, die sie aufgrund der Abhängigkeit der Familie von ihrer Arbeit, die als gesellschaftlich und notwendig betrachtet wurde, besaßen. Zitat Ende. Frauen wurden zunehmend, in Deutschland erst im späten 17. Jahrhundert, per Gesetz von Tätigkeiten als Meisterinnen, später auch als Gehilfinnen ausgeschlossen. Dieser einzigartige Prozess der ökonomischen und sozialen Abwertung von Frauen war und ist bis heute von grundlegender Bedeutung für die Akkumulation des Kapitals. Das reproduktive Tun, vor allem der Frauen, wurde damit unsichtbar. Zitat: Marx hat sicher Adam Smith Verachtung für das Hausgesinde geteilt, die gleich müßigen Gästen verzehren, ohne ein Entgelt zurückzulassen. Er erklärte gar die reproduktiven Tätigkeiten als tierisch, legitimierte damit die Abspaltung der reproduktiven Tätigkeiten mit menschlichem Fortschritt. Die Gleichsetzung von Kapitalismus mit dem Aufstieg der männlich geprägten, doppelt freien Lohnarbeit durch Marx trägt bis heute dazu bei, die reproduktiven Tätigkeiten zu verbergen und zu naturalisieren. Die Warenform selbst hat, Zitat, es ihrerseits nötig, das als weiblich konnotierte, nämlich die Haushaltstätigkeit, das Sinnliche, Emotionale, analytisch nicht erfassbare, Differente, Widersprüchliche auszugrenzen und als minderwertig zu betrachten. Zitat Ende. Diese materielle Umwälzung zur kapitalistischen Ökonomie konnte nur durch massive Gewaltanwendung durchgesetzt werden. Silvia Federici bezeichnet diesen Prozess als Staatsterrorismus, der Enteignung der Commons mit der massiven Freisetzung von ArbeiterInnen, der blutigen Niederschlagung unter anderem der Bauernkriege und der englischen Revolution, der gewaltsamen Durchsetzung des Arbeitszwangs und der zunehmenden Ausgrenzung und Entrechtung der Frauen, in Klammern Hexenverfolgung, Arbeitsverbote, standen Jahrhunderte voller Kämpfe gegenüber. Nächster Abschnitt: Die Ideologie der Abspaltung. Dieser Prozess der Abspaltung wurde ideologisch begleitet. Erste ideologische Begründungen der Abspaltung entstanden während der Restauration nach der Niederlage der englischen Revolution. Ab den 1840er Jahren wurde diese Ideologie wirkmächtig. Frauen galten fortan als abhängig und sanftmütig, Männer als unabhängig und durchsetzungsfähig. Zunächst gab es noch einen gewissen Ausgleich, da auch Eigenschaften, die Männer und Frauen teilen, betont wurden. Im 19. Jahrhundert wurde aus dieser Ideologie ein bipolares Gegensatzpaar konstruiert. Der bürgerlichen Frau wurde die Hausarbeit als wesensbestimmter Bereich zugewiesen. Der häusliche Bereich war als arbeitsfreier Raum gekennzeichnet. Die Hausherrin sollte sich der Aufgabe des Repräsentierens, der Beaufsichtigung der Dienstboten, die ein gemütliches Heim schaffen sollten, widmen. Gemeinsamkeiten kamen in den Rollenbildern nicht mehr vor. Wenn Menschen nicht der Norm entsprachen, wurden sie als abweichend stigmatisiert. Diese Rollenbilder wurden zunächst nur in den mittleren Klassen propagiert, fanden aber früh über Literatur ihren Weg in die Arbeiterinnenklasse. Zitat: Zwischen 1881 und 1910 wurden allein in Berlin je 200.000 Exemplare der Schriften Das häusliche Glück und Wegweiser zum häuslichen Glück verteilt. Zitat Ende. Arbeiterinnen gerieten in massive Konflikte zwischen Rollenideal und der Notwendigkeit zu arbeiten. Auch wenn diese Ideologie kaum eine noch so vertritt, so hat sie doch bis heute massive Wirkungen auf die verinnerlichten Rollenbilder und gelebte Praxen, auf die sich wandelnde patriarchale Ordnung. Der nächste Abschnitt: Reproduktive Tätigkeit im Haushalt und der Kapitalismus. Die isolierte reproduktive Tätigkeit im Haushalt ist also eine spezifische kapitalistische Form der Ausbeutung. Erst auf Basis dieser Abspaltung wurden Kapitalismus und produktive Lohnarbeit möglich. Diese Abspaltung ist so tiefgreifend, dass keine in der Arbeiterinnenbewegung je daran dachte, die Arbeitszeit der Frau im Haushalt zu beschränken. Maria Mies beschreibt am Beispiel der sich langsam zersetzenden Kernfamilie sehr anschaulich diese Abspaltung. Zitat: Die Kernfamilie, die durch den Staat organisiert und geschützt wird, ist die soziale Fabrik, in der diese Ware, Arbeitskraft, produziert wird. Deshalb stehen die Hausfrau und ihre Arbeit nicht außerhalb des Prozesses der Mehrwertproduktion, sondern bilden die eigentliche Grundlage, auf der dieser Prozess zum Laufen gebracht werden kann. Zitat Ende. Die Abspaltung der Reproduktionstätigkeiten gehört zu den Grundpfeilern der kapitalistischen Produktionsverhältnisse und muss zentraler Bestandteil der Kritik an diesen Produktionsverhältnissen werden. Zitat: Der Lohn kommandiert mehr Arbeitsleistungen, als die Tarifverträge in der Fabrik erkennen lassen. Die Frauenarbeit erscheint daher als persönliche Dienstleistung außerhalb des Kapitals. Der unter stalinistischer Herrschaft gegründete, Zitat Ende. Der unter stalinistischer Herrschaft gegründete ehemalige sozialistische RGW übernahm denn auch diese Abspaltung und rechtfertigte sie als notwendigen Fortschritt. Indem der Kapitalismus und die ehemalige RGW-Ökonomie einerseits die Subsistenzproduktion zerstören und andererseits tendenziell alle Verhältnisse zu Warenverhältnissen machen, reproduzieren und erneuern beide patriarchale Herrschaft. Zitat: Die Frau befindet sich also in zweierlei Gewalt- und Abhängigkeitsverhältnissen, die sich gegenseitig bedingen. Einmal das familiäre Patriarchalische und teilweise darauf aufgepropft das staatlich Organisierte. Die Abspaltung des Reproduktionsbereichs und die Neuformierung patriarchaler Herrschaft werden in der politischen Ökonomie und der marxischen Kritik daran ignoriert. Ilona Bauer macht deutlich, dass die Bedeutung der Reproduktionstätigkeiten, je nach Art der Einbindung, sehr unterschiedlich für die kapitalistische Ökonomie ist. Ist die Subsistenzbasis noch nicht zerstört, so trägt die Frau, wenn sie zusätzlich gegen Geld, zum Beispiel wäscht oder näht, auf zwei Arten dazu bei, dass Profite entstehen. Einerseits entsteht durch die Ausbeutung ihrer Arbeitskraft ein relativer Mehrwert. Andererseits organisiert sie für das Kapital kostenlos die Reproduktion der Arbeit, versorgt Mann und Kinder. Dabei entsteht eine Arbeitsrente im Meiyasu'schen Sinn, also ein absoluter Mehrwert oder ein zusätzlicher angeeigneter Profit. Das Kapital begann im 19. Jahrhundert einen ersten Angriff auf den Reproduktionssektor, um eine ständige Arbeiterschaft und eine Art betriebswirtschaftlich denkende Betriebskleinfamilie zu schaffen. Schon in der Krupp-Arbeiterinnen-Siedlung des 19. Jahrhunderts ist in der Arbeit des Alleinverdieners ein Mehreinkommen für die Familie eingerechnet. Denn Krupp hatte Interesse an Ruhe und Ordnung in seinen Werken. Eine Arbeitsrente im Mayuschen Sinne wird nicht mehr produziert. Durch die Lohnzahlung an den Mann wird ein Gewaltverhältnis in die Familie hineingepflanzt. Zitat Ende. Da die unbezahlte Tätigkeit der Hausfrau aber weit billiger ist als bezahlte Frauen, zum Beispiel um zu putzen, Kinder zu betreuen, zu kochen, für Sex und psychosoziale Betreuung, produziert die Hausfrau weiter einen absoluten Mehrwert für das Kapital. Seit dem Nationalsozialismus besteht das Familieneinkommen zu einem wachsenden Anteil nicht allein aus dem Stundenlohn des Mannes, sondern aus Soziallohnanteilen, Renten, Kassenleistungen, Still- und Kindergeld, Mutterschaftsprämien und so weiter. Das Kapital zahlt indirekt für die Reproduktionsarbeit. Ilona Bauer stellt damit in Frage, ob hier noch eine ursprüngliche Akkumulation stattfindet. In unserer Diskussion kamen wir zu dem Schluss, dass der Raub damit nicht verschwindet, dass er aber verschleiert wird. Der nächste Abschnitt, Abspaltung und Armut. Diese Abspaltung macht Frauen arm und abhängig. Neval Gültekin fasst das Ergebnis des Berichts einer UN-Kommission von 1980 so zusammen. Frauen führen fast 2/3 der gesellschaftlichen Arbeiten aus, erhalten nur 1/10 des Welteinkommens und verfügen über weniger als 1/100 des Weltvermögens. Frauen in Europa, USA und Japan stehen durchschnittlich erheblich besser da. Sie leben dabei wie die privilegierten Männer auf Kosten der restlichen, insbesondere weiblichen Bevölkerung der Erde. 1997 schrieb Alice Nutter, dass 90% der alleinerziehenden Frauen sind und dass die Alleinerziehenden, die von Sozialhilfe leben, diejenigen sind, die am stärksten vom antifeministischen Backlash betroffen sind. Angesichts der Tendenz zur Öffnung des gehobenen Managements für Frauen in den Metropolen dürfen sich die Zahlen etwas verschoben haben. Profitiert haben davon jedoch nur wenige Individuen, während sich die Situation der Masse der Frauen tendenziell verschlechtert hat.
To me, sisterhood means radical acceptance of one another.
What does South of Black Sisters mean to us? It's about equality rights for women across the world.
I love the sisterhood that include trans girls like me.
Sisterhood is taking over the mosh pit together.
We always pick each other up and spoil each other from fucking awful breakups and awful men and really bad mental health periods, and I can't express enough what an amazing support network you guys have been.
We'll be right back.
Ja, die vorgelesenen Themen, also die Entstehung des Patriarchats in Verbindung mit dem Kapitalismus, in Verbindung mit der Aufspaltung von Lohnarbeit versus reproduktive Tätigkeiten, passt ja sehr, sehr gut auch zum kommenden 8. März, dem weltweiten feministischen Tag. Deswegen möchte ich jetzt noch drei Terminankündigungen hier vorlesen. Das erste ist jetzt eigentlich nicht zum 8. März, passt aber sehr gut, ist nämlich die Buchvorstellung zu dem Buch, aus dem ich vorgelesen habe. Die findet am Freitag, den 6.3. statt, um 19 Uhr im Ammerlinghaus in Wien. Und zwar lese ich vor: Book Release, Befreiung von Geld und Eigentum, Band 1 und 2 von 6. Kleine Lesung inklusive Bier, Pommes und Samosas. Dann, genau, also in dem Ankündigung steht noch, es wird Bücher, Bier, Pommes und Samosas geben. Außerdem gibt es eine kleine Lösung und ein wenig Musik. Alles für freie Spende. Dann der nächste Termin ist am 7.3. Von 14 bis 17 Uhr, auch in Wien. Und zwar die Kundgebung zum Frauenkampftag, gemeinsam streiken, gemeinsam kämpfen. Organisiert von einer Gruppe namens Nicht mit mir. Der Text: Der diesjährige internationale Frauenkampftag findet in einem Zeitraum statt, in dem KollegInnen im Gesundheits- und Pflege- und Sozialbereich österreichweit um eine 35-Woche kämpfen und dafür in den Streik getreten sind. Diese Auseinandersetzung ist auch eine feministische. Gerade Frauen arbeiten in diesen Bereichen oft unter prekären Bedingungen. Zu wenig Geld und Personal, Stress und Überbelastung sind Alltag. Berufe, die von Frauen dominiert werden, werden oft schlechter bezahlt und abgewertet. Soziales wird mit dem Argument weggekürzt, es sei zu wenig Geld da. In Wien wurde ein Nulldefizit für 2020 beschlossen. Wir müssen also in Zukunft mit noch mehr Kürzungen rechnen. Aber das Geld ist da, wir müssen es nur von den Reichen holen und für eine ordentliche Ausfinanzierung durch die Länder kämpfen. Streiks sind dafür der richtige Weg. Sie haben die Entschlossenheit der Kolleginnen gezeigt, auch noch viel weiter zu gehen. Über die Forderung nach der notwendigen Arbeitszeitverkürzung hinaus. Dass wir in diesem Sinne weiterkämpfen werden, wollen wir am 7.3. ab 14 Uhr mit einer lautstarken Aktion deutlich machen. Kommt vorbei. Und zwar ist der Treffpunkt im Ausgang vom Bahnhof Floridsdorf der Franz-Jonas-Platz um 14 Uhr. Dann am 8. März selber eine Demonstrationsankündigung. Die Demonstration ist angekündigt von 14 bis 20 Uhr. Demo Internationaler Feministischer Kampftag 2020. Gegen die kapitalistische Ausbeutung. Egal ob im Büro, am Bau, im Haushalt oder auf der Straße. Deswegen solidarisieren wir uns mit bestehenden Arbeitskämpfen und mit von Patriarchat und Rassismus Betroffenen. Auf zum Internationalen Feministischen Kampftag. Organisiert von Take Back the Streets, jeden Tag 8. März. Der Treffpunkt ist um 14 Uhr am Südtiroler Platz Hauptbahnhof. Aus dem Ankündigungstext: Liebe alle. Auch dieses Jahr organisieren wir wieder als Take Back the Streets, eine Gruppe autonomer AktivistInnen, wieder eine Demonstration zum Internationalen Feministischen Kampftag am 8. März. Lasst uns 2020 erneut ein feministisches Zeichen gegen Sexismus, Rassismus und Kapitalismus setzen. Unser Schwerpunkt ist dieses Jahr das Thema Arbeit. Wir verstehen unter Arbeit all jene Tätigkeiten, die zum Überleben in der heutigen Gesellschaft unverzichtbar sind. Darunter fallen auch viele unbezahlte Arbeiten, wie Hausarbeit, Kindererziehung und Pflege oder auch emotionale Sorgearbeit. Diese reproduktiven Arbeiten werden zum Großteil von Frauen, Lesben, Inter, Non-Binary und Transpersonen verrichtet, und zwar unabhängig davon, ob diese erwerbstätig sind oder nicht. Die negativen Konsequenzen davon sind vielfältig. Frauen, Lesben, Inter, Non-Binary oder Transpersonen sind häufig mehrfach belastet und befinden sich vermehrt in finanziellen und sozialen Abhängigkeiten oder sind von Armut betroffen. Neben reproduktiver, meist unbezahlbarer Arbeit ist auch eine feministische Kritik der produktiven Arbeit, also der sogenannten Lohnarbeit, essentiell. Um im Kapitalismus überleben zu können, sind die meisten auf Lohnarbeit angewiesen. Die unterschiedliche Bewertung von Arbeit ist auch hier zu finden. Denn Branchen, in denen überwiegend Flint-Personen, also Frauen, Lesben, Inter- und Binary-Trans-Personen, insbesondere Black, Indigenous, People of Color und MigrantInnen tätig sind, sind schlecht entlohnt. Dies zeigt sich auch in bezahlter Reproduktionsarbeit, die meist weiblich markiert ist, wie beispielsweise in der Bezahlung von ErzieherInnen oder privaten Pflegepersonals. Die Verschränkung von Kapitalismus, Sexismus und Rassismus führt zu prekären Lebens- und Arbeitsbedingungen und hindert Betroffene an der Teilhabe in der Gesellschaft. Das Patriarchat, Kapitalismus und Rassismus gehen Hand in Hand. Es kann nicht das Ziel sein, patriarchale und rassistische Zustände in einer kapitalistischen Gesellschaft zum Besseren zu formen. Auch der Zwang zur Lohnarbeit zum Überleben in unserer Gesellschaft muss kritisiert werden. Wir glauben an die Möglichkeit eines guten Lebens für alle, unabhängig von Geschlecht, Hautfarbe oder Klasse. Gegen die kapitalistische Ausbeutung, egal ob im Büro, am Bau, im Haushalt oder auf der Straße. Deswegen solidarisieren wir uns mit bestehenden Arbeitskämpfen und mit vom Patriarchat und von Rassismus Betroffenen. Auf zum internationalen feministischen Kampftag. Die Demonstration ist offen für alle Geschlechter und es gibt eine Kinderbetreuung vor Ort.
Y la campaña, yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás.